Neue Champions, Raw nach der Horrorshow und ganz viel frisches Talent für Impact Wrestling. Und damit herzlich willkommen zu Headlock, das Magazin. Ja, willkommen zurück hier bei Headlock, das Magazin. Diesmal wieder mit mir, dem Olaf Bleich, als Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Morgen, Shaggy.
Wunderschönen guten Morgen. Wieder mit mir als Horst.
Genau, aber danke schön, dass ihr beide in der vergangenen Ausgabe vom Magazin hier die Stellung gehalten habt. Du und der liebe Herr Flöter, ihr habt das ja hervorragend gemacht und auch gleich in Überlänge. Warum auch nicht?
Sehr schön. Ich dachte, du sagst jetzt ihr beide und der Herr Flöter.
Aber okay. Ja, wir wollen uns heute mal wieder in das internationale Wrestling stürzen, weil es ist hier unfassbar viel passiert in den vergangenen zwei Wochen. Bei New Japan gab es Umwälzungen, Impact and Slammiversary, wir haben Extreme Rules hinter uns und Fight for the Fallen bei AEW haben wir auch. Also Shaggy, da war reichlich Wrestling jetzt auch in Corona-Zeiten, oder?
Ja, so wirklich ein Wrestling-ereignisreiches Wochenende oder Wochen sogar, die hinter uns liegen. Also, ja, man kann sich zumindest nicht beschweren, dass es zu wenig Wrestling geben würde. Wahrscheinlich eher zu viel.
Genau, ja, an einiger Stelle garantiert zu viel, aber auf jeden Fall auch vieles Interessantes dabei und viel interessante Entwicklungen. Und da wollen wir heute natürlich drüber sprechen. Wir starten wie immer mit unseren aktuellen Neuigkeiten rund um WWE und AEW. Bei WWE haben wir natürlich ganz aktuell die Review zu Extreme Rules im freien Feed gehabt. Das heißt, darüber werden wir jetzt nicht nochmal groß sprechen, außer Shaggy, du willst noch was zum Eye for an Eye Match sagen, zu dem unglaublichen Swamp Fight oder sonst was?
Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz was zu dem WWE Pay-Per-View irgendwie sagen, die Horrorshow. Ja, meiner Meinung nach war das wirklich eine extreme Horrorshow. Also ich sag mal so, wir hatten selten einen schlechteren Main-Event und selten schlechtere Storylines. Ich bin erschüttert.
Ja, ging mir ganz ähnlich bei der ganzen Geschichte. Da waren auch zwei, drei gute Matches dabei, allen voran natürlich Asuka gegen Sasha Banks, aber so die Storyline-Entwicklungen waren da schon ein bisschen problematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Problematisch aktuell natürlich auch die Lage bei WWE, weil nicht nur das ja weiter getaped wird, auch in Corona-Zeiten, fröhlich im Performance Center mitten in Florida. Da gibt's aber inzwischen auch ein paar ja unangenehme Neuigkeiten rund um Ric Flair. Ric Flairs Frau ist an Covid-19 erkrankt und es machen auch Gerüchte die Runde, dass Ric Flair an Covid-19 erkrankt sein könnte. Er selber verneint das bislang noch, aber Shaggy, das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung hier, weil wir haben ja auch schon in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert, dass man bei WWE gerade jemanden wie Ric Flair mit einer langen Historie an gesundheitlichen Problemen, dass man den einsetzt. Jetzt ist seine Ehefrau Wendy Barlow krank. Sie ist einige Jahre jünger als er. Ich glaube, sie ist 60, er ist 71. Und Shaggy, das ist schon keine so schöne Entwicklung, oder?
Nee, absolut nicht. Also die frühere Fifi ist es ja, an die kann ich mich noch ganz gut erinnern, als Managerin oder Valet eines Ric Flairs damals, Anfang der 90er oder Mitte der 90er auch noch so ein bisschen. Ja, besorgniserregend, definitiv. Also man kann jetzt natürlich mutmaßen und sagen, es könnte ja sein, dass sich Ric Flair hier bei der WWE angesteckt hat. Das sind aber nur Mutmaßungen, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber natürlich ist es besorgniserregend, er ist ein Risikopatient, er muss aufpassen, seine Frau ist auch nicht mehr die Jüngste, auch die ist gefährdet tatsächlich. Also gerade wenn so Risikopatienten diese Krankheit bekommen, da muss man wirklich richtig, richtig aufpassen. Das kann sehr gefährlich werden und hoffen wir mal nicht, dass da was Schlimmeres passiert. Hoffen wir auch nicht, dass das wirklich auf die WWE zurückzuführen ist. Sollte dem so sein, dann kann man auch mal gleich mal die Tür zumachen.
Ja, wir haben natürlich da auch jetzt schon andere Fälle bei WWE gehabt und haben sie auch weiterhin. Apollo Crews wird ja auch gemunkelt, laut Dave Meltzer, dass er eben auch jetzt aktuell nicht eingesetzt wird, weil er eben positiv getestet worden ist. Warten wir es mal ab. Also bis jetzt ist es so, dass Ric Flair auf jeden Fall hier seine Erkrankung quasi abstreitet. Er sagt, seine Frau ist krank, aber sie teilen sich quasi das Haus. Er lebt im Untergeschoss und sie im Rest und ihr scheint es nicht so gut zu gehen. Er scheint bei besserer Gesundheit zu sein. Wurde auch noch gesehen, wie er quasi irgendwie bei einem bei einem Drive-In irgendwie was bestellt und Geld reinreicht, aber auch da ohne Maske. Also sehr schwierige Situation. Aber kommen wir da mal vielleicht auch zu was Schönerem, in Anführungsstrichen, kommen wir zu Raw. Da gab es ja auch einige Umwälzungen, die Tapings fanden anders statt als geplant und wir hatten aber trotzdem als großen Hauptkampf hier das Unsanctioned Match zwischen Randy Orton und The Big Show, Da griffen dann unter anderem auch Andrade und Angel Garza ein und am Ende war es dann Randy Orton, der hier sich wieder als Legend Killer herausgestellt hat und Big Show dann auch mit dem Punt abfertigte. Shaggy, wie stehst du zu diesem Match, dieser ganzen Geschichte und glaubst du, das ist was, wie man Randy Orton jetzt weiterhin interessant halten kann? Weil er war ja lange Zeit jetzt hier der absolute Topstar bei Raw und jemand mit der interessantesten Charakterentwicklung.
Wir hatten ja schon konträre Ansichten zu dem Match, als wir es vor 2 Wochen, glaube ich, schon angekündigt hatten. Also erstmal dazu, Ric Flair war eigentlich auch angekündigt für das Match. Der ist jetzt nicht da, sei es eine Erkrankung oder weil er auch in Quarantäne ist. Kann man nicht genau sagen. Er war nicht da, deswegen kam aber dann auch Andrade und Angel Garza auch zum Ring, die ja auch ihre Geschichte weitergeführt haben. Aber zu dem Match selber, Randy Orton, Big Show, ich finde, das kann man mal machen. Ich glaube schon, dass das tatsächlich an den Quoten was verändern kann, weil das sind die Wrestler, die ja nicht die Zielgruppe, aber die aktuelle Gruppe, die WWE schaut. Also die Ü-50-Jährigen, die interessieren sich tatsächlich wahrscheinlich für solche Matches, weil das sind Wrestler, die sie kennen. Und ich finde, das kann man mal machen. Ein Big Show mal sporadisch einsetzen. Der ist immer noch in guter Form. Kann man so, also ich finde, das kann man mal so zeigen. Besser als viele andere Main-Events, die man bei Raw ab und an oder aber auch bei, vor allem bei SmackDown vorgesetzt bekam in den letzten Wochen. Also okay, sollte man natürlich nicht jede Woche bringen, so ein Match. Aber ich finde auch Randy Orton, der führt seinen Charakter weiter und bleibt immer noch ein interessanter Charakter. Also das ist so einer der wenigen wirklichen Topstars, den man im Moment noch hat, finde ich.
Bin ich bei dir. Also da macht man auf jeden Fall sehr, sehr vieles richtig. Das Match an sich war eher so mittel, ne, was man ja auch jetzt bei diesen beiden irgendwie erwartet. Das ist jetzt nicht gerade das, wo man technischen Leckerbissen erwartet. War aber Story-Fortführung und am Ende hat sich dann eben Randy Orton hier durchgesetzt. Und apropos Charakterentwicklung, da haben wir ja auch bei Seth Rollins so ein bisschen spekuliert, der nach dem Eye-for-an-Eye-Match ja sich vielleicht von einer anderen Seite zeigen könnte, von einer, wer weiß, vielleicht von einer geläuterten Seite, von einer noch ruchloseren Seite, aber stattdessen hat er dann bei Raw einfach die Verantwortung von sich geschoben, hat gesagt, hier, die Zuschauer, die sind daran schuld, was da passiert ist, und da kam dann eben ein Aleister Black ins Spiel und hat den guten Seth Rollins gefordert. Ich finde diese Charakterentwicklung jetzt nicht gerade besonders spannend, Shaggy. Das ist ein typischer Heel-Move irgendwie. Man ist nicht verantwortlich für seine eigenen Taten. Und dann kriegen wir auch gefühlt zum sehr vielten Male wieder ein Match gegen Aleister Black. Und das gewinnt dann Seth Rollins dann eben auch am Ende. Später dann noch die Attacke natürlich hier auf den Arm. Ja, ein bisschen Arm für einen Arm, Auge für ein Auge. Was ist da passiert, Shaggy?
Ah, ja, es ist eine Fortführung, aber jetzt kein weiterer großer Schritt. Ich meine, die Geschichte mit Aleister Black, die läuft ja auch schon so ein bisschen länger. Der ist ja auch immer auf der Seite von Rey Mysterio gewesen. Also man hat hier jetzt nicht wirklich was, eine tolle Weiterführung gehabt. Man hat es ein bisschen fortgeführt, aber letzten Endes nun ja. Die Erklärung auch eines Seth Rollins ist natürlich auch, wie du es gesagt hast, so ein typischer Heel-Move. Und mir geht's eher so, dass ich eher so das Gefühl habe, dass ein Seth Rollins beim Pay-Per-View hat. Ich könnte eigentlich mich auch eher übergeben gerade so. Also ich finde das nicht wirklich. Also ich bin aktuell mit dem Charakter Seth Rollins, werde ich immer noch weniger warm. Es war ja eine Zeit interessant, aber ich finde, der geht da auch irgendwo ins Nirgendwo im Moment. Also so richtig weit, richtig gut fortgeführt wird dieser Charakter nicht. Und ich weiß nicht, was ich über Seth Rollins denken oder halten soll.
Ja, hier Seth Rollins aktuell ja so ein bisschen unterwegs wie Lex Luger früher, der ja auch 99, 2000 gerne mal seine Gegner verletzt hat. Erst war es bei Seth Rollins Rey Mysterio, jetzt ist es anscheinend Aleister Black. Das nimmt man jetzt anscheinend als Aufhänger für diese neue Figur. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ich bin da auch noch nicht so begeistert von, sagen wir es mal so. Es ist momentan ein bisschen schwierig. Bei Rey Mysterio weiß man es ja auch nicht genau, wo da der Weg hinführt. Man hat sich ja quasi alle Türen offen gehalten. Vertragsverlängerung scheint noch nicht unter Dach und Fach zu sein. Zugleich hat man ja eben auch so ein bisschen dieses Health-Update ja schon gebracht. Ne? Man könnte wieder gesund werden und alles wird wieder gut. Das hat man irgendwie ganz geschickt zumindest eingefädelt, um sich da für die Zukunft und auch gerade in Richtung SummerSlam hier alles offen zu lassen. Ich würde mir trotzdem mal ein wirklich großes Aufeinandertreffen auf einer großen Bühne für Seth Rollins und Aleister Black wünschen, einfach damit auch ein Aleister Black davon profitiert, weil der stagniert momentan auch irgendwo in der Midcard, oder? Der ist irgendwie so ein bisschen Kompagnon, aber Profil hat der eben auch noch nicht, oder?
Nee, absolut nicht. Und man geht auch mit dem Charakter nicht in die Richtung, die man es bei NXT vielleicht gemacht hat. Also der tritt auch irgendwo auf der Stelle und wirkt auch nicht mehr so interessant oder cool, wie es noch zur Anfangszeit irgendwie war. Also auch da muss man wirklich einen anderen Weg gehen und schauen, was man mit ihm macht.
Kommen wir zur nächsten Personalie. Ich habe gerade schon Sasha Banks und Asuka angesprochen. Da haben wir ja gesehen, wie bei Extreme Rules dann Sasha Banks nach dem Sieg, ich mache gerade imaginäre Anführungsstriche hier in der Luft, die ihr nicht seht, also nachdem quasi Bayley durchgezählt hat und dann eben Sasha hier gewonnen hat, in Anführungsstrichen, ist ja Sascha mit dem Belt von Asuka abgezogen und ja, hat sich ja quasi selbst hier als Champion gekrönt. Das soll natürlich jetzt nicht so kommen, sondern da haben wir dann ja die Aufklärung gehabt, da kam dann Stephanie raus und wir bekommen nächste Woche dann das Rematch quasi Asuka gegen Sasha Banks, genauso wie wir ein Rematch zwischen Drew McIntyre und Dolph Ziggler bekommen, nur dass diesmal Drew McIntyre hier die Regeln aussuchen darf. Und jetzt haben wir zwei Pay-Per-View-Rematches bei Raw. Shaggy, ist das auch so ein Schritt, den wir hier eher in Richtung ja, Quotenkrise und man versucht hier nochmal was rauszuhauen, um die Leute bei Laune zu halten?
Zuerst kam Stephanie natürlich nicht raus, sondern es gab eine aufgezeichnete Promo auf der Leinwand, irgendwie aufgezeichnet auch noch, also so wie man es von Stephanie kennt in den letzten Monaten.
Die aus dem heimischen Helmsley-Wohnzimmer.
Wahrscheinlich. Also teils würde ich sagen. Klar, die Einschaltquoten, die gehen irgendwo in den Keller. Also wir haben ja jetzt eine wirkliche Quotengrise, kann man so sagen, bei War. Und ich glaube aber nicht, dass ein Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler da den Unterschied macht. Also ein Drew McIntyre muss sich irgendwann nochmal beweisen. Also klar, kann man die Quoten nicht an ihm festmachen. Aber der ist der momentan, der Raw trägt und muss sich auch damit letzten Endes messen. Und ein Dolph Ziggler ist jetzt nun wirklich kein Gegner, wo man sagt, das ist jemand, dem man eine Chance ausrechnet, Drew McIntyre zu besiegen. Davon hat man ihn einfach mal zu Raw geholt und ihn überhaupt nicht mal mehr aufgebaut. Also er ist einfach da und fordert gleich ein Titelmatch, weil sie ja eine Vergangenheit haben, die man aber als normaler Wrestling-Fan auch längst vergessen hatte. Ich glaube nicht, dass das Unterschied macht. Aber Asuka und Sasha Banks, die haben ja wirklich ein fantastisches Match letzten Endes gehabt. Und auch die Geschichte der beiden ist ja mit auch das Interessanteste überhaupt. Generell Sasha Banks und Bayley, wer hätte das gedacht, sind ja eigentlich aktuell die MVPs von allen Sendungen im Grunde durchgehend.
Die Role Models, hallo?
Ja, die sind auch Role Models. Also die bereichern aktuell tatsächlich mit ihrer Geschichte sowohl auch SmackDown, so wie ich finde. Also und auch Asuka ist eine würdige Championess und ich freue mich auf das Rückmatch. Also das würde ich mir gerne anschauen. Und irgendwie hofft man ja auch, dass Sasha Banks sich den Gürtel irgendwie holt, weil dann haben die Role Models wirklich alle Damengürtel. Aber auf der anderen Seite will man Asuka auch nicht verlieren sehen. Also das Match finde ich interessant. Für das würde ich allein auch nur für dieses Match würde ich, glaube ich, nächste Woche Wow anschauen.
Matchqualitätstechnisch garantiert. Auch ich bin da gespannt, wie man das auflösen wird. Wir sind auf der Road to SummerSlam. Der wurde ja auch schon beworben jetzt bei Extreme Rules. Und da muss man jetzt eben sehen, wie da die Weichen gestellt werden. Matchtechnisch wird das ein richtig gutes Ding, da mache ich mir gar keine Sorgen, aber ich bin vor allen Dingen auch neugierig darauf, was man dann daraus machen wird, weil, um mal hier den Bogen zu schlagen, wir haben bei Raw Kairi Sane gegen Bayley gehabt, da konnte Kairi Sane ja sogar gewinnen per Einroller, den Bayley to Bayley gekontert hier, und es heißt aber auch, dass Kairi Sane auf dem Weg Richtung Japan ist, also dass sie zurück nach Hause quasi geht, wo ihr Mann lebt, und da jetzt erstmal aus dem WWE ja, Kosmos, aus dem WWE-Business, aus dem WWE-Betrieb quasi erstmal raus sein soll. Man hat sich hier anscheinend dafür entschieden, heißt es gerüchteweise, dass sie erstmal raus wäre. Es ist doch aber trotzdem eine etwas merkwürdige Art, jemanden aus der Show zu nehmen, indem man einen Champion besiegt, oder?
Ja, also es heißt ja, das war ihr letzter Arbeitstag, aber man hat ja auch noch das Raw von nächster Woche, wenn sich die WWE an den Plan gehalten hat. Wir nehmen das Magazin dienstags auf, wir wissen es noch nicht genau. Wenn sich die WWE an den Plan gehalten hat, haben sie auch noch die Raw-Episode von letzter Woche aufgezeichnet.
Und von nächster Woche? Dann,
von nächster Woche. Was habe ich gesagt?
Letzter Woche gesagt, deswegen.
Das haben sie wahrscheinlich auch noch aufgezeichnet. Von nächster Woche, du hast vollkommen recht. Und da hat man wahrscheinlich noch einen Angle, wie man Kairi Sane aus den Shows schreibt. Weil es heißt ja nun wirklich, das war ihr letzter Arbeitstag, sie will zurück nach Japan, da vielleicht noch mal eine Zeit wrestlen, ein paar Monate, ein Jahr. Und dann mit ihrem ja frisch angetrauten Ehemann eine Familie gründen. Das sei ihr gegönnt. Herber Verlust für die WWE, wie ich finde, aber sicherlich für sie der richtige Weg.
Ja, und jemand anders, der sich dann hier aber, oder die sich dann hier gezeigt hat natürlich, ist eine Shayna Baszler, haben wir in der vergangenen Woche gesehen, ist hier zu Raw zurückgekehrt und wirft jetzt auch, wie man das so schön macht, einen Blick auf den Monitor, auf die Titelträger. Glaubst du, sie wird dann noch hier irgendwie ins Titelgeschehen eingreifen, egal wer jetzt dann den Gürtel trägt?
Naja, also zwangsläufig will man ja eigentlich sie gegen Asuka nochmal sehen. Ich glaube, das wäre auch ein würdiger Titel, würdige Titel, ja, Geschichte, die man zeigen könnte bei der WWE. Das würde ich gerne sehen. Man hat Shayna Baszler ein bisschen verbuckt, holt sie jetzt wieder zurück, hat sie zwischenzeitlich ein paar Ninjas fertig machen lassen. Warum auch nicht? Also das ist ja auf jeden Fall eine Dame, die oben mitspielen sollte. Sie hat schon bewiesen, dass sie es kann. Und ich meine, die WWE braucht aktuell gute Geschichten. Und mit einer Shayna Baszler kann man auch gute Geschichten irgendwie erzählen. Ich fände, man könnte mit ihr sicherlich auch eine gute Geschichte mit Sasha Banks und Bayley erzählen. Aber Shayna Baszler ist Heel und die anderen beiden auch. Und das wird man so nicht tun, glaube ich. Also Asuka gegen Baszler, das wird auf jeden Fall noch passieren.
Ja, es fehlen WWE momentan auf jeden Fall die Babyface-Damen, muss man so auszudrücken, oder? Wir haben noch eine Bianca Belair und wie heißt eine Asuka, Kairi Sane. Dann wird's ja da schon langsam dünn irgendwo, gerade was so die oberen Card-Regionen angeht. Da ist nicht mehr so viel zu holen, oder? Wie siehst du das?
Ja, man hat noch Ruby Riott, man wird Liv Morgan dann irgendwie nochmal zurückbringen. Klar, die spielen die im Moment nicht oben mit, aber die sind ja Faces und schauen wir mal, wie sich da entwickeln. Bianca Belair, die kann noch nicht, wird sicherlich noch nicht gleich oben mitspielen können, aber das ist auf jeden Fall eine Dame mit Potenzial, die jetzt auch endlich bei Raw gesichtet wurde, nach längerer Pause, wo sie dann beim Main Event irgendwie untergekommen ist, jetzt endlich auch bei Raw und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht mit ihr. Aber diese Bianca Belair ist eigentlich, die sehe ich eigentlich auch lieber auf der Heel-Seite, aber die ist, hat das Face auch überzeugt bei NXT und die kann auch beides. Also das ist eine gute Frau. Man hat ja Potenzial, aber sicherlich hat man nicht genug Damen im Moment.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Wir werden mal gucken, ob da in naher Zukunft vielleicht noch mal Damen hochgezogen werden von NXT. Das halte ich auch nicht für ganz unmöglich. Aber machen wir doch hier mal den Sprung rüber zur AEW, weil wir haben, Shaggy und ich haben ja hier im Free-Podcast auch über Fyter Fest berichtet. Und an Fyter Fest, da schloss sich ja direkt Fight for the Fallen an. Mein Gott, fast schon Zungenbrecher. Und da gab es ja auch einige interessante Entwicklungen, auch charaktertechnisch. Also fangen wir vielleicht erstmal, oder zäumen wir einfach mal das Pferd von hinten auf. Fangen wir einfach mal Main Event an, Shaggy. Da haben wir jetzt ja das Match gesehen, was wir eigentlich schon bei Fyter Fest haben sollten. Jon Moxley gegen Brian Cage. Ne, um den großen Titel, um das große Gold hier von Jon Moxley. Und da konnte dann am Ende Moxley Brian Cage besiegen per ja Handtuchwurf von Taz. Wie siehst du hier die Entwicklung und wie hat dir vor allem auch Brian Cages erster ganz, ganz großer Auftritt gefallen?
Na, solange er wrestelt, ist es immer noch besser, als wenn er dann irgendwie Schauspieler hat. Das hat man ja schon mal festgestellt gehabt vor kurzem. Und das Match war gut, war aufgebaut. Das hat man auch gut aufgebaut, wie ich finde. Auch in die, jetzt auch, ja, die Verschiebung auf Fight for the Fallen hat man gut erklärt. Und Taz am Mike, der hat das immer gut gemacht. Als Taz dann mit dem Handtuch rauskam, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, schon mal gemutmaßt, könnte das eine Rolle spielen. Klar, hat er immer das Handtuch früher dabei gehabt, aber.
Er macht den Bob Backlund.
Das hat man schon sehr prominent irgendwie präsentiert, das Handtuch, wie ich finde, beim Entrance. Und Brian Cage, ja, der ist ein guter Mann, aber der war als Übergangsgegner für Jon Moxley gedacht. Und genauso ist es auch gekommen. Und mit dem geht man jetzt in eine andere Richtung. Und Jon Moxley, auf den warten jetzt neue Gegner. Ich finde, das war okay. Kann man so machen für eine Zwischengeschichte. Ich bin gespannt, wie es für Moxley weitergeht, wie es bei Brian Cage weitergeht. Da wartet ja möglicherweise ein Darby Allin auf ihn. Und das ist auch ein Match, was ich, glaube ich, sehr, sehr spannend fände und finden werde.
Ja, genau, da hat ja Darby Allin sein Comeback gefeiert hier, hat auch einen Brian Cage gleich mit dem Skateboard attackiert und der hat sich dann auch relativ fix zurückgezogen. Das ist natürlich eine geile Story mit David gegen Goliath, spielt komplett hier in die Charakterrolle eines Darby Allin mit rein, als jemand, der niemals aufgibt, der alles geben wird und da ist ein Brian Cage jemand, der ihm auch wirklich alles geben kann und ihn munter durch die Gegend schleudern kann, oder? Das erwarte ich mir einfach davon, dass der ihn hier zerstört und dann eben eine Darby Allin, aber am Ende eigentlich müssen beide gewinnen. Das ist auch schon wieder schwierig, oder? Also jetzt gerade ein Brian Cage hat irgendwie nach der Niederlage gegen Moxley einen Sieg notwendig. Ein Darby Allin braucht eigentlich auch einen Sieg. Wer geht da als Sieger aus der Geschichte hervor, Shaggy?
Naja, eigentlich muss man es, glaube ich, so machen, dass Brian Cage am Ende als Sieger hervorgeht, aber ein Darby Allin dann wahrscheinlich nicht schlecht dasteht, sondern wirklich alles gegeben hat und am Ende hat es einfach nicht gereicht gegen das Monster. Ich meine, da ist ja auch ein Kraftunterschied, da ist ein körperlicher Unterschied und der wird letzten Endes ausschlaggebend sein und Darby Allin kann am Ende trotzdem siegreich aus einer Niederlage hervorgehen, also wenn man es eine längere Geschichte macht. Vielleicht gibt es auch beim ersten Match der beiden kein klares Ende. Warten wir es da mal ab. Ich freue mich tatsächlich auf dieses Match, weil ich glaube, die können echt gute Matches abliefern zusammen.
Ja, und gerade beide können das, glaube ich. Brian Cage auch mit seinem Stil, diese Mischung aus Kraft und Agilität. Und Darby Allin als absoluter Underdog hier irgendwie aus der Position heraus, aber auch mit diesem Willen, den er da immer wieder an den Tag legt. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und nochmal auf das Match von Moxley und Brian Cage zu sprechen zu kommen. Da mochte ich auch ganz besonders, dass man hier diese reale Bizepsverletzung von Brian Cage hier quasi mit in das Match reingebracht hat und diese Geschichte aufgegriffen hat, quasi auch wieder so ein bisschen Storyline und Fiktion und Matchverlauf unter einen Hut gebracht hat, bis dann eben Taz als Trainer, als Berater gesagt hat, nee, also bevor sich jetzt hier mein Klient verletzt, da werfe ich lieber das Handtuch und dann versuchen wir es einfach an einem anderen Tag nochmal. Das hat für mich gepasst. Und wenn wir bei Fight for the Fallen sind, da haben wir auch jemand mit einer Standout-Performance natürlich gehabt. Nicht nur Brian Cage hat sich hier gut verkauft, auch Sonny Kiss war hier im Match gegen Cody um die TNT Championship natürlich sehr im Fokus. Und erstmal, Shaggy, das war ein tolles Match, oder?
Absolut, das war ein tolles Match. Sunny Kiss konnte sich jetzt erstmalig auch so präsentieren. Er hat gezeigt, dass er wirklich ein verdammt guter Wrestler auch irgendwie ist. Und ja, auch zu Recht auch bei AEW unter Vertrag ist und mit ihm auf jeden Fall noch rechnen kann. Ich glaube nicht, dass man mit ihm jetzt einen anderen Weg geht, sondern der wird schon seine Position erstmal innehalten. Aber der kann auf jeden Fall ziemlich viel. Aber ich muss das auch ein bisschen kritisieren, weil ich nicht Sunny Kiss in dem Fall, auch nicht Cody, sondern einfach die Geschichte um den TNT-Title, weil letzten Endes gleichen sich die Cody-Matches doch alle sehr irgendwie. Da kommt ein junger Wrestler, der in der Zukunft sicherlich noch zu größerem fähig ist und der zeigt eine gute Leistung und am Ende siegt Cody. Also die Geschichten ähneln sich doch von Woche zu Woche und ich finde jetzt, da muss man auch mal einen neuen Schritt gehen. Das finde ich, das langweilt mich tatsächlich so ein bisschen, weil man vorher auch genau wusste, wie es ausgehen wird. Ich habe damit gerechnet, dass Sunny Kiss, weil ich weiß, dass es ein guter Wrestler ist, eine gute Performance abliefern wird und letzten Endes kam es ganz genauso, wie man erwartet hat. Und so wird es hoffentlich nicht weitergehen mit der TNT-Title-Geschichte.
Wobei wir da natürlich auch jetzt eine Entwicklung drin haben. Also ein Cody hat ja hier dann auch so ein bisschen heelischer agiert, hat ein bisschen mehr gepostet als sonst, ist auch anscheinend von dem Plan von Arn Anderson so ein bisschen abgewichen. Siehst du da eine Charakterentwicklung? Also dass Cody quasi unter diesem Druck der ständigen Titelverteidigung ja nicht zusammenbricht, aber quasi, dass das seine dunkle Seite hervorbringt und er sich hier von Arn Anderson abwendet beispielsweise?
Ja, deutet sich zumindest so an, dass er auf jeden Fall einen anderen Weg geht, dass er ja ein bisschen heelischer agiert und dass er auch auf jeden Fall auch zu unfaireren Taktiken greift, um Siege zu erreichen. Das könnte auf einen baldigen Heel-Turn hindeuten. Allerdings hat man ja auch noch einen Charakter wie ein Kenny Omega, der ja auch irgendwie so in die Richtung aktuell geht. Das ist zwar ein bisschen anders, aber doch auch wiederum ähnlich. Also ich weiß nicht genau, wie man es da macht, aber es gibt ja noch andere Gerüchte, die gerade an Anderson beziehungsweise auch seinen ehemaligen Partner Tully Blanchard betreffen. Also da kommen wir ja wahrscheinlich als nächsten Punkt dazu. Und da könnte ich mir einen Cody auch sehr gut in einer passenden Rolle vorstellen.
Genau, du sprichst natürlich über das Wiederaufleben der Brainbusters, richtig?
Ganz genau, mit Cody als Manager.
Nein, ganz genau, sprichst, das ist mein. Du sprichst natürlich hier auf die Gerüchte an, dass AEW so etwas wie eine Neuformierung der Four Horsemen hier planen könnte. Und weil man hat ja mit Tully Blanchard und Arn Anderson zwei der Gründungsmitglieder dieses legendären Stables in eigenen Reihen. Und man hat ja auch Tully Blanchard hier immer wieder sehr prominent eingeblendet. Beispielsweise auch während des Matches von Cody. Und würde dir das gefallen? Also auch bei FTR ist ja, gerüchtet man ja sowas. Also ein Cody könnte natürlich da hervorragend die Position eines Ric Flair einnehmen. Der FTR vielleicht dann eben das dominante Tag-Team, was wir in der Gruppierung haben. Da bräuchten wir noch einen Enforcer dazu. Und dann hätten wir so eine Gruppierung eigentlich schon. Plus irgendwie dann eben die alten Herren als Mentoren beziehungsweise Sprachrohre oder Trainer oder was auch immer. Was sagst du dazu?
Ja, man hat ja Sean Spears noch irgendwie. Also ich glaube, der könnte...
Oder als alter Enforcer,
nicht,
ne?
Ist es nicht der Junge, den man dann irgendwie pusht, aber es würde auch irgendwie passen, so finde ich zumindest. Also den kann man da auch reintun. Ja und nein. Also auf der einen Seite bin ich natürlich ein Fan von Stables und ich bin natürlich ein großer Fan der Four Horsemen und irgendwie deutet es sich an und es passt ja auch bei den genannten Wrestlern. Sean Spears kann man noch austauschen, aber bei den genannten Wrestlern würde es ja irgendwie schon wirklich gut passen. Allerdings braucht man wirklich noch ein Stable. Hat man mit dem Inner Circle nicht schon ein ähnliches irgendwie Stable letzten Endes? Klar ist, die Four Horsemen sind nochmal so ein klassisches Stable und die genannten Wrestler passen einfach super in die passenden Rollen und es wäre schon geil. Also ich bin ganz ein bisschen unentschlossen. Wenn man es macht und es gut macht, dann finde ich es natürlich fantastisch, dass man es getan hat. Aber ich bin natürlich kritisch, weil braucht man wirklich noch ein Stable, ist die andere Frage.
Ja, man geht da ja bei AEW gern mal den New Japan Weg, wo quasi ja jeder in irgendeiner Gruppierung drin ist. Ich bin da auch so ein bisschen hinterhergerissen. Also Sean Spears brauche ich auch da tatsächlich irgendwie nicht drin, weil ich glaube nicht, dass der nochmal jetzt die absolute Spitze erreichen wird, sondern er wird ein solider Mitkader sein. Aber wir wissen ja auch, Shaggy, aus der Vergangenheit, wo wir schon diverse Horseman-Podcasts und Members besprochen haben, wir sprechen ja auch demnächst nochmal ein, es gibt ja immer den vierten und der wird ja immer ausgewechselt.
So. Ja, und wir hatten deutlich schlechtere Wrestler oder uncharismatischere Wrestler oder unwichtigere Wrestler als vierten Mann bei den Four Horsemen als jetzt ein Sean Spears, muss man mal sagen. Der kann, wenn er will, super unterhalten und er ist im Ring ja auch kein Schlechter. Der hat noch nie wirklich super überzeugt, aber vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, dass er endlich sich mal präsentieren kann und dann wirklich auch überzeugt. Also warum nicht? Ich habe ihn nicht ganz abgeschrieben.
Du willst sagen, Sean Spears wird besser als Paul Roma?
Ja.
Okay.
Das will ich sagen, und auch als Steve Mongo McMichael, wobei der uns natürlich auch unfreiwillig ja auch lustigen Humor präsentiert hat.
Ich wollte es gerade sagen, also Steve Mongo McMichael unterhält mich bis heute. Was willst du? Also hier die großen Twitter-Channels mit ihm, über ihn.
Aber ich weiß nicht, klar wirst du anderer Meinung sein. Ich glaube, ein Sean Spears ist ein besserer Wrestler als ein Steve McMichael.
Was?
Das ist natürlich für dich als Steve McMichael mag natürlich schwer zu ertragen, diese Aussage. Aber immerhin hat Sean Spears einen Handschuh.
Das stimmt. Wie Blackjack Windham oder Mulligan, je nachdem, wenn man da gerne hätte. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was man da machen wird. Ich finde das interessant, ob man da noch mal diesen Weg geht, immer diese Rückbezüge. Ich weiß eben auch nicht, ob das immer so das Ideale ist, dass man immer so diese dieses Heil in der Vergangenheit hier und da mal so ein bisschen sucht, um da die Atmosphäre zu kreieren. Schauen wir mal. Du hast gerade den Kenny Omega schon angesprochen. Wir hatten ja das Match der Elite gegen den Jurassic Express. Und da hat sich ja Kenny Omega hier eigentlich ein Vorbild an dir genommen, Shaggy, und hat den Kleinsten aus dem gegnerischen Team sich mal wieder vorgeknöpft und hat den hier gebullied, den guten Marcus Stunt. Was wird aus Kenny Omega? Wird er jetzt plötzlich zum Bösen wieder? Wird er ein Cleaner wieder? Oder was passiert da?
Erstmal, ich habe das schon verstanden, dass du mich so ein bisschen kritisierst, weil ich auch immer auf die Kleineren gehe. Aber es macht's einfacher, sagen wir es mal so. Ich finde, man geht da einen ganz guten Weg. Man hat ja immer gedacht, Adam Page, der wird irgendwann auf die Heel-Seite gehen. Aber der ist ja wirklich, ja, also das ist, glaube ich, der Nummer eins Face im Grunde, wenn man seinen Charakter irgendwie weiterführt. Das funktioniert einfach richtig, richtig gut. Und Omega, der ist ja noch nie, man sagt, kritisiert ja auch noch nicht wirklich angekommen. Viele sehen sogar seinen Charakter als gescheitert an im amerikanischen TV, sogar namhafte, in Anführungsstrichen, Wrestler, wie jetzt ein Disco Inferno oder auch ein Conan, die einen Kenny Omega kritisieren dafür, dass er halt einfach sich nicht durchgesetzt hat. Aber ich finde, ist es eher so, dass er sich wirklich zurückgenommen hat. Man merkt das auch. Der hat andere stand im Rampenlicht. Ganz am Anfang hat er kurz eine wichtige Main-Eventer-Position gehabt. Ansonsten war er immer quasi der zweite Mann, der auch andere overgebracht hat. Und das hat er gut gemacht. Und jetzt geht man mit ihm wieder in eine andere Richtung, möglicherweise zu einem Heel-Turn. Und der Cleaner, Kenny Omega, ich meine, das war ein fantastischer Heel bei New Japan. Das hat einfach super funktioniert und der kann diese Rolle auch sehr, sehr gut spielen. Und den würde ich echt tatsächlich gerne wieder sehen. Und dann spielt er auch wieder oben mit. Das ist ein super Wrestler, der hat einfach alles drauf. Und vielleicht fehlt ihm einfach der Heel-Turn und dann überzeugt er uns alle und trägt dann auch AEW für viele, viele Monate beziehungsweise Jahre.
Man muss auch mal sagen, also hier geht es natürlich nicht um die Matchqualität, weil auch wenn jetzt Kenny Omega nicht mehr ganz so im Fokus gestanden ist, wie er es bei New Japan beispielsweise getan hat, die Matches, die er abgeliefert hat, sei es jetzt das Match gegen Moxley, wir haben geile Matches gehabt gegen Pac beispielsweise, wir hatten auch natürlich das Tag-Team-Match mit Hangman Page gegen die Young Bucks, was fantastisch gewesen ist, also matchtechnisch ist da immer noch was dabei, aber er hat eben nicht mehr diesen ganz, ganz großen Star-Appeal, er ist nicht mehr diese absolute Star-Attraction, die er bei New Japan gewesen ist, und das kann ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Aber für mich bedeutet das nicht, dass er das nie wieder sein kann, sondern man hat ja einfach seinen Charakter hier gar nicht großartig in Szene kommen lassen. Also das war ja ein relativ straightes Babyface, was er da gegeben hat. Und klar, mit der Elite, auch dann eben mit der Interaktion mit Adam Page, da hat man dann immer wieder gesehen, hier, da ist eine Figur, aber die war relativ eindimensional und hat sich nicht groß entwickelt. Das kann jetzt aber kommen und es ist im Wrestling so, du brauchst ja nur diese eine Wandlung haben, brauchst nur diesen einen Moment haben, vielleicht auch den einen Heel-Turn, Babyface-Turn, wie auch immer, dann kannst du wieder zum Star werden von 0 auf 100 und ich glaube, das kann man eben auch mit dem Kenny Omega machen, weil wie du richtig gesagt hast, ein Adam Page, der ist ja kein Heel und der wird auch nicht zum Heel werden, weil die Leute lieben den, also auch wenn wieder Leute in der Halle sind, die werden den lieben, weil der eben so konträr ist irgendwie gerade und weil die Leute anspricht. Entsprechend wird dann vielleicht eher ein Kenny Omega jemand sein, der sich dann von seiner dunklen Seite zeigt und einfach jetzt die Schnauze voll hat von FTR und dem ganzen Drumherum, diesen ganzen Biertrinkern um ihn herum, Shaggy. Also da haben wir ja auch gesehen, dass er da ja eigentlich Frieden schließen wollte und dann gab es erstmal die Bierdusche. Überhaupt sehr viele Duschen zuletzt bei AEW.
Sehr, sehr viele Duschen, kommen auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und sagen wir mal so, wenn es anders gewesen wäre, wenn man ganz am Anfang direkt auf Kenny Omega gegen Cody vielleicht im Main Event gesetzt hätte und auch die Young Bucks sich die Tag Team Gürtel als erstes geholt hätten, hätte sich auch jeder beschwert und gesagt, die Vice Presidents von AEW, die bucken sich selber in die Main Events, geben sich selber die Gürtel und so. Nee, die sind alle irgendwie einen Schritt zurückgegangen und haben da auch gerade jungen Talenten oder auch anderen namhaften Stars, die sie brauchten auch für AEW, eher die Top Spots gegeben und da hat man irgendwie alles richtig gemacht. Jetzt ist Kenny Omega dran, mit dem geht man jetzt in eine andere Richtung. Und das, ich glaube, also ich bin ja ein großer Fan von ihm. Ich glaube, der wird sich auch natürlich da oben festsetzen und der wird zeigen, was er für ein Superstar ist. Da kann ein Conan so viel reden, wie er möchte.
Ja, es ist eben dann auch wiederum so ein bisschen das Ding. Ich finde es auch übrigens relativ unkollegial, wenn man sowas sagt, muss ich auch mal dazu sagen. Also stell ich mal, ich weiß nicht, ich mag sowas nicht so richtig, vor allem, weil die ja auch wissen, wie schnell sich das ändern kann. Gut, bei Kone und Disco hat sich das nie so richtig geändert, aber bei anderen Wrestlern war es ja durchaus so, dass man da auch sehr schnell jemanden von einem, sag ich mal, guten Mid-Card-Talent und Upper-Mid-Card-Talent sehr schnell wieder zurück zu einer wirklich heißen Personalie machen konnte. Das hat ja auch damals super funktioniert, immer wieder mal mit dem entsprechenden Charakter. Und ich glaube, da müssten die beiden das auch einfach ein bisschen besser wissen, muss man sozusagen.
Ganz genau. Und so, du hast gesagt, es ist unkollegial, dann dafür jemanden zu kritisieren. Das macht man einfach nicht. Das machen wir im Grunde auch nicht. Du hast heute auch extrem viele Fehler in diesem Podcast gemacht, die du natürlich rausgeschnitten hast, die Zuhörer gar nicht mitbekommen. Aber das sprechen wir auch nicht an, sondern das ist einfach so. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Das gehört einfach dazu.
Genau, deswegen, das macht ja auch unseren Charme aus. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast mit extrem vielen Fehlern, die rausgeschnitten werden. So heißen wir eigentlich komplett, aber das Problem ist, man hat ja eine Zeichenbegrenzung bei den Podcast-Titeln. Und deswegen, auch da haben wir geschnitten eigentlich.
Ganz genau. Und dafür mögen die Leute uns ja auch. Wir sind ein gutes Team und Olaf.
So. Genau. Wir haben eine Geschichte haben wir noch, Shaggy. Wir haben gerade die Duschen angesprochen. Für Jericho gab es eine Orangensaftdusche.
Ja, das gab es. Und fange ich mal mit dem kleinen Kritikpunkt an. Solche Duschen gab es ja auch schon ewig. Schon in den 90ern fing es ja an mit der Blutdusche von der Prude, mit der Kackdusche. Die kennen wir mit der Bierdusche, mit der Milchdusche. Das gab es ja schon immer. Und da frage ich mich, muss man sowas denn immer und immer wieder bringen? Und dann gibt es Orange Cassidy und Chris Jericho, die eine unglaublich tolle Chemie miteinander haben und eine ganz, ganz tolle Geschichte miteinander erzählen. Und da muss ich sagen, ganz klar, eine Orangendusche, Orangensaftdusche oder wie auch immer. Ich habe nicht dran gedacht und dann passiert das und ich fand's fantastisch. Ich habe es geliebt. Natürlich tut mir nur ein bisschen leid um das 7.000 Dollar teure Jackett von Chris Jericho, aber so das kann manchmal halt auch passieren und ich find's natürlich toll und ich find's auch schön, dass die Geschichte weitergeht.
Ja, ich fand das Overacting von Ortiz ein bisschen übertrieben, musste aber zugleich sehr darüber lachen, als Jericho ihn angebrüllt hat mit "Get up, you idiot!" Das hatte dann irgendwie schon was gehabt. Und ich musste auch lachen. Also Jericho verkauft das ja auch immer super geil, auch wenn er dann nachher am Kommentatorenpult sitzt und sich beklagt darüber, dass er voll mit Orangensaft ist. Und ich glaube, Excalibur sagt, oh, du riechst heute aber fruchtig oder sowas. Das war schon witzig. Es ist ein altes Motiv, irgendwie ein altes Stilmittel, aber das macht schon Spaß.
Aber eine neue Facette, dank Orange Cassidy. Also ich finde, da hat man wirklich alles richtig. Man auch, dass man dann ein Jericho dieses Handtuch gegeben hat, also dieses Merchandising mit Orange Cassidy Gesicht vorne drauf, war auch fantastisch. Also witzig und ich freue mich auf ein weiteres Zusammentreffen der Genannten.
Genau das. Ja, und Shaggy, ich glaube, damit können wir jetzt hier auch erstmal den Deckel auf WWE und AEW drauf machen und wir kommen zum Wrestling aus aller Welt, weil auch da ist ganz, ganz viel passiert. Und starten wir doch hier gleich durch mit New Japan, Shaggy, weil da ist ja auch ja ein neuer Doppelchampion gekrönt worden. Evil gewinnt erst den New Japan Cup, wechselt zum Bullet Club, fordert Naito für Dominion und holt sich dann auch noch den Titel und kriegt auch noch Dick Togo hier an die Seite. Was ist denn da passiert?
Ja, erstmal mit Maske Dick Togo, dann als Dick Togo entpuppt hat. Das ist ja auch eine japanische Wrestling-Legende. Also da ist eine ganze Menge passiert. Vielleicht ein bisschen zu viel. Dieses bisschen Overbooking von New Japan macht mir doch ein wenig Angst. Aber auf der anderen Seite muss man auch jetzt eine ganze Menge machen, weil man auch aktuell zwar wieder vor Publikum, zumindest vor einem Teil eines Publikums irgendwie Wrestling-Shows veranstalten darf. Aber man hat auch aktuell nicht alle Leute da, die man vielleicht hätte gerne einsetzen. Gerade die ausländischen Talente bei New Japan sind ja aktuell nicht dabei, weil sie nicht einreisen können. Da fehlt schon so ein bisschen was. Und da musste man sicherlich aus der Not und eine Tugend machen. Heißt das so? Aus der Not Tugend geboren?
Sagt man das so? Ja. So ähnlich.
Aber fast so ähnlich zumindest. Und sucht dann auch noch ausgerechnet Evil aus. Er ist ja ein guter Wrestler, ein solider Wrestler, der hat Charisma und sowas. Aber es hat mich dann doch überrascht, dass es er letzten Endes wurde und vielleicht nicht ein Sanada, mit dem man es auch hätte machen können. Aber gut, Evil, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Es ist natürlich schade für Naito, dass er im Grunde bei der ersten größeren Titelverteidigung, lassen wir mal Kente außen vor, dann gleich seine beiden großen Gürtel wieder verlieren musste. okay, aber dafür ist Evil jetzt quasi ein neuer Star von New Japan. Das ist ja wirklich von, ja nicht ganz null, aber schon auf 100 jetzt ja gestiegen. Also da macht man schon wirklich vieles gut, aber vieles ein bisschen vielleicht zu viel Evil. Ich weiß es noch nicht. Ich warte mal ab. Ich schaue das noch ein bisschen mit gemischten Gefühlen und hoffe, dass man da einen coolen Weg geht.
Ja, ich hätte mir da auch jemanden wie ein Shingo beispielsweise gewünscht. Den sehe ich auch fast eigentlich vom Wrestlerischen her nochmal eine Position über. Evil ist aber natürlich aktuell ein bisschen in anderen Positionen verplant. Egal, ich find's interessant. Und es hat auf jeden Fall bei mir dafür gesorgt, dass ich mich wieder für das Produkt interessiere und da auch wieder mal reingeschaut habe, weil ich einfach wissen möchte, wie das weitergeht. Und man braucht so einen Paukenschlag quasi als Neustart. Und man braucht auch frisches Talent oben an der Spitze. Und Evil muss jetzt schauen, wie er quasi hier, ja, nachdem er ins kalte Wasser geworfen worden ist eigentlich, dass er da oben mitschwimmt. Und Jackie, du hast es richtig gesagt, wir haben derzeit das Problem auch bei New Japan, dass da eben Talent fehlt. Denn Jay White hat beispielsweise zuletzt auf Twitter und Instagram auch angedeutet, dass er eben irgendwann zurückkommen wird. Das ist ja aktuell auch dank Corona nicht ganz so leicht mit den Reisen. Ne?
Nee, das ist es nicht. Und er hat ja schon gesagt, er kommt wieder. Und dann wird er auch sicherlich wieder prominent eingesetzt. Und ja, der ist ja auch Bullet Club-Mitglied. Also warten wir mal ab, wie es da ist irgendwie. Letzten Endes hätte man Evil auch nicht unbedingt in den Bullet Club stecken müssen. Das war vielleicht ein Tick zu viel. Man hätte ja auch eine neue Gruppierung um ihn gründen können oder wie auch immer. Weil ich weiß nicht, ist der Bullet Club noch so hot, wie er es mal war? Ich glaube eigentlich nicht. Aber vielleicht geht's ja mit Evil und Jay White dann als quasi Co-Anführer doch nochmal in eine andere Richtung. Und vielleicht entwickeln die sich nochmal, dass es nochmal irgendwie spannender letzten Endes ist. Aber ich finde, klar, Shingo, um den Kommentar von dir aufzunehmen, hätte man natürlich auch machen können. Das ist einer unserer Lieblinge, glaube ich, bei New Japan aktuell. Der hat sich in den letzten Jahren wirklich toll präsentiert.
Solange er keine Affen quält, ist alles gut.
Aber da hätte man nicht die Hintergrundgeschichte gehabt mit dem Naito bei dem gleichen Stable quasi. Deswegen hätte ich da, glaube ich, Sanada tatsächlich eher gewählt. Aber Evil ist ein, ist spannend, dass man es mit Evil gemacht hat, weil man kann dann auch tatsächlich endlich Sanada also gegen Evil vielleicht auch in den Main Event irgendwie pushen, wo er auch hingehört.
Ja, und es muss da auch ein bisschen Bewegung rein. Und Evil hat einen Okada jetzt besiegt, er hat einen Naito besiegt. Also das ist schon, der Raketenrucksack wurde ihm einmal aufgeschnallt und ist dann an die Spitze von New Japan wirklich geschossen worden. Ich finde es eine spannende Entwicklung. Jetzt bekommt das als nächstes mit Hiromu zu tun, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das wird dann das erste große Match für ihn werden. Das wird er auch gewinnen, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber es wird ein tolles Match werden. Und ich bin einfach neugierig darauf, wie man sich jetzt hier weiterentwickelt. Weil auch New Japan muss natürlich mit den aktuellen Gegebenheiten kämpfen, muss damit arbeiten. Und das ist jetzt der erste Schritt. Und man möchte da ja auch einen anderen Weg gehen. Das hat man ja auch in Interviews schon gesagt. Da hat sich ja dann auch der Präsident von New Japan ja geäußert, dass man nicht den Weg gehen möchte wie WWE beispielsweise, sondern man möchte ja ein ernsthaftes Wrestling-Produkt sein mit großen Matches, mit großen Storylines. Und das, finde ich, ist jetzt hier schon so ganz gut gemacht worden. Stichwort WWE und aus aller Welt passt ja auch ganz gut. Wir haben Impact Slammiversary hinter uns. Erstmal, Shaggy, es wurde ein neuer Champion gekrönt. Tessa Blanchard hat ihren Titel abgegeben, also zwangsweise abgegeben, sagen wir es mal so. Und Eddie Edwards hat hier im Main Event gewonnen, hat den Four-Way gewonnen und ist neuer Champion. Ist er der Richtige für diese Position?
Ja, man hat insgesamt, wirkte ja Slammiversary wie so ein neuer Startschuss irgendwie ins neue Impact oder neue Impact-Zeit. Das hat man ja schon einige Startschüsse gehabt und die haben nicht alle gezündet. Ich finde, hier hat man tolles Großereignis abgeliefert mit einem coolen Ende auch. Und ich finde, Eddie Edwards, den hat man ja auch im letzten Jahr relativ super aufgebaut. Das ist ein interessanter Charakter, der macht Spaß zuzuschauen. Ace Austin wäre aber auch ein cooler Champion gewesen, gerade so an der Seite von Madman Fulton. Die wirken so ein bisschen, ja, also wie so 90er, also wie Shawn Michaels und Diesel so am Anfang in der Zeit. Also finde ich auch richtig cool zusammen. Man hat da schöne Main Events und hat ja jetzt auch da noch einige andere Rückkehrer, die jetzt schon bei Slammiversary kam oder angekündigt. Ich glaube, da kann man coole Geschichten erzählen. Also ich habe mich entschieden, mal wieder einen Blick auf Impact zu werfen. Ich glaube, das Produkt klingt für mich aktuell relativ interessant. Glaube ich, würde ich dem Raw- und Smackdown-Produkt aktuell sogar vorziehen. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht und ich werde mir das auch anschauen. Also kommt immer dienstags Impact, oder? Und ich glaube, wir nehmen ja vor der aktuellen Impact-Episode auf. Also genau. Ich bin gespannt und freue mich.
Genau, das sind auf jeden Fall spannende Entwicklungen. Wir haben auch Fragen dazu bekommen, was wir jetzt zu dem Talent sagen. Da können wir gleich mal drauf eingehen, aber dann natürlich wirklich nur auf Slammiversary bezogen, weil, wie Shaggy schon richtig gesagt hat, wir nehmen den Podcast hier immer ein bisschen früher auf. Der muss ja auch noch durch den Schnitt. Entsprechend nehmen wir den Dienstag auf und haben da noch nicht die ganz aktuellen Entwicklungen bei Impact Wrestling mit dabei. Auch wenn wir jetzt auf Slammiversary schauen, auch tolle andere Matches waren natürlich dabei. Deonna Purrazzo gegen Jordynne Grace war richtig, richtig gut. Das hat mir super gut gefallen. Und dann kommen wir eigentlich hier schon Richtung den ganzen Rückkehrern und Neuankömmlingen hier mal gehen, ne? Also das ist ja wirklich sehr, sehr viel, was da passiert ist. Und da können wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Wir haben ja im Opener haben wir ja beispielsweise gesehen, dass die Motor City Machine Guns, Alex Shelley und Chris Sabin wieder zurück sind. Und Chris Sabin ja jemand, der, ich glaube, mittlerweile mit 3 Kreuzband OPs belastet ist und tritt jetzt hier wieder auf und wir haben die Motor City Machine Guns zurück. Shaggy, das ist auch schon wieder eine schöne Geschichte für die Tag Team Division, oder wie siehst du das?
Ja, total. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Form die beiden letzten Endes sind. Auch ein Alex Shelley ja auch nicht immer von Verletzungen verschont geblieben, muss man sagen. Und die beiden sind natürlich ein legendäres Tag Team für Impact oder TNA. Und ich finde gut, dass sie wieder da sind. Die geben auf jeden Fall wieder frischen Wind, obwohl sie ja jetzt nicht mehr die Jüngsten sind, in die Tag-Team-Division. Und ich freue mich auf ein Match gegen The North. The North für mich tatsächlich eines der besten Tag-Teams aktuell in der amerikanischen Wrestling-Szene. Die machen auch total Spaß. Tolles Team. Ich sehe die super gerne. Und ich glaube, die können mit den Motor City Machine Guns richtig tolle Matches abliefern. Da freue ich mich schon wirklich drauf.
Ich musste letztens ein bisschen lachen, als ich einen von den, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Website oder welcher Facebook-Seite das gewesen ist, aber da hatte bei dem Tag-Team-Namen Motor City Machine Guns hatte die Autokorrektur zugeschlagen und da stand da Motor City Maschine Günther. Das fand ich ein bisschen lustig.
Ein bisschen.
Ja?
Ein bisschen.
Ein bisschen, genau. Und weil wir über die Tag-Team-Division sprechen, da ist ja auch noch ein weiteres Team, was sich hier dann präsentiert hat und offensichtlich ja so eine Art Spagat zwischen New Japan und Impact Wrestling machen würde. Die Good Brothers, Carl Anderson und Luke Gallows sind jetzt eben auch bei Impact. Und auch wenn natürlich der WWE-Run der beiden hier eher so dürftig gewesen ist, aber das ist schon eine gute Verpflichtung für Impact, würde ich sagen. Und vor allem auch, wenn die dann eben wirklich diesen Split mit New Japan haben. Und das finde ich schon eine gute Hausnummer, weil das natürlich große Namen sind, oder?
Ja, absolut. Die haben ja auch in ihrem eigenen Podcast schon erwähnt, dass sie damals ja gerne zur AEW gegangen sind, dann hat das Geld bei der WWE den Ausschlag gegeben. Letzten Endes, ja, das Geld ist nun weg, der Vertrag ist weg und AEW ist jetzt tatsächlich nicht mehr allererste Wahl gewesen, weil das nicht möglich gewesen wäre, New Japan auch anzutreten und das ist den beiden, vor allem, glaube ich, einem Carl Anderson auch total wichtig, in Japan wieder anzutreten. Und das können sie jetzt und sie sind auf jeden Fall eine große Bereicherung für Impact, kann man so sagen. Die sind jetzt nicht verbraucht bei der WWE oder von der WWE, also sind jetzt nicht irgendwie Namen, wo man sagt, oh, schon wieder die oder so, sondern die, ich glaube, die passen da ganz gut hin, die werden die Tag Team Division bereichern, die werden vielleicht eine Geschichte auch, keine Ahnung, mit Eddie Edwards irgendwie haben, weil die kamen ja am Ende und haben da letzten Endes auch geholfen, also bin gespannt, wie man mit denen weiterverfährt, gutes Team, gute Bereicherung, Impact wird auf jeden Fall durch die beiden wieder ein Tick interessanter.
Genau, dann haben wir noch ein paar Rückkehrer und auch noch einen Neuankömmling. Wir haben einen Heath Miller gesehen, der sich hier präsentiert hat. Was sagst denn du dazu? Dass wir ihn jetzt hier haben.
Tatsächlich nur Heath. Also Heath Miller ist ja sein richtiger Name, aber er wurde bei Impact nur als Heath bezeichnet. Letzten Endes auch Backstage von Scott D'Amour. Wir müssen mal schauen, ob er dann als Heath Miller tatsächlich unter seinem richtigen Namen antritt oder wirklich nur als Heath. Weil Heath ist, glaube ich, der uncoolste Wrestling-Name. Fast so schlimm wie Murphy oder so. Keine Ahnung. Heath,
so. Ja, man spuckt immer das Mikro dabei aus.
Ja, das mache ich auch extra. Zum Glück habe ich einen Popschutz. Der ist ein solider Wrestler, aber der wird nicht den Unterschied machen und der wird auch bei Impact nicht oben mitspielen. Das wäre ja auch wirklich, also nicht wirklich lächerlich, aber man müsste den Van aufbauen, um ihn auch oben mitzuspielen. Man hat ja dann auch angedeutet, vielleicht gibt's eine Reunion mit Rhino, seinem ehemaligen Tag Team Partner bei der WWE. Das kann man so machen. Das passt dann auch, aber ich glaube nicht, dass er wirklich ausschlaggebend ist für eine Veränderung bei Impact. Guter Wrestler, ich mag den gerne. Backstage, sehr, sehr beliebt, aber jetzt kein großer Name, den Kampf, aber eine kleine Bereicherung, man freut sich, ihn zu sehen. Und für ihn freut es mich, dass er da einen Vertrag bekommen hat. Oder bald bekommen wird, weil er ist ja noch, wie auf seinem T-Shirt stand, Free Agent.
Ja. Ja, er ist ein ganz kruder Charakter irgendwie, ne? Also eigentlich so jemand, der nie so richtig die ganz, ganz großen Matches bestritten hat, aber irgendwie mag man den dann trotzdem, weil er irgendwas hat der, außer roten Haaren. Das, allein das verbindet mich ja mit ihm. Aber der bringt schon irgendwie so ein gewisses Charisma mit, dass man so eine gewisse Sympathie da mit ihm hat einfach und verspürt. Jemand anders, der zu Impact zurückgekommen ist, muss man sagen, ist eigentlich kein klassischer Ex-WWEler oder so. Und Eric Young hatte ja seine, ja, einen Großteil seiner Karriere bei TNA beziehungsweise bei Impact. Und der hat sich jetzt auch hier eben im Main Event zurückgemeldet. Ist der jemand für dich, der den Unterschied macht? Oder ist es einfach jemand, der jetzt zurück nach Hause gekommen ist?
Auch der macht keinen Unterschied. Also, klar, ich war früher Eric Young Fan, ich mochte ihn total gerne und die Anfangszeit von Sanity, die war auch ganz spannend, aber ansonsten ist er in der WWE ja wirklich sehr, sehr schlecht eingesetzt worden, zuletzt auch wirklich als Edeljobber und der ist auch niemand, den du jetzt bei Impact im Main Event präsentieren kannst, der ist auch über 40, sieht deutlich älter aus, wenn ich das mal sagen darf und der ist ein solider Wrestler, aber dem hat man auch schon bei Impact eigentlich alles erzählt, den kannst du vielleicht als Mentor von jungen Leuten irgendwie einsetzen, da funktioniert's vielleicht, aber den würde ich nicht als Mainplayer sehen und auch nie als niemanden, der wirklich dann irgendwie den Unterschied macht. Also gut, er ist zurück und es war, man hat eigentlich im Main Event, da kam ja erstmal Rich Swann nach seiner Verletzung zurück, dann kam noch Eric Young, dann Five-Way. Man hat ja eigentlich gehofft, dass es EC3 letzten Endes ist und eigentlich war Eric Young dann so ein kleine Ernüchterung, aber okay, der gehört zu Impact und ich freue mich für ihn, dass er da ist, aber auch der wird nicht den Main Event dort bereichern.
Ja, aber einen EC3 haben wir ja trotzdem gesehen dann, ne, am Ende von Slammiversary und das ist in meinen Augen der einen Unterschied machen kann, weil der hat sich jetzt auch in den Videovignetten, die er aufgezeichnet hat und dann immer wieder online veröffentlicht hat, hat er zum einen für so einen steten Bass gesorgt um seinen Charakter und er hat sich toll körperlich weiterentwickelt. Persönlichkeit ist da. Also das ist, glaube ich, jemand, den werden wir sofort im Main Event wiedersehen, oder?
Absolut. Und das unterstütze ich auch, weil da gehört er definitiv hin. Der ist auch bei der WWE jetzt nicht verbraucht worden, weil der hat ja einfach, ist eigentlich immer nur rumgestanden. Oder mal hinter den 24-7-Gürtel hergerannt. Ansonsten stand er ja immer nur Backstage und man hat ihn gesehen. Letzten Endes ist er nie so eingesetzt worden, wie er es eigentlich verdient hat, weil das ist ein geiler Typ. Das ist, ja. Der hat Charakter, der hat einen Look, der kann reden. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die WWE nicht groß eingesetzt hätte, weil den hätte man auch bei der WWE. Und da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster auf, wenn man ihn richtig aufgebaut hätte, im Main Event einsetzen können. Das ist ein toller Typ und der wird Impact auf jeden Fall tragen. Also ich weiß nicht, ob er auch ein bisschen mit Japan liebäugelt oder was er noch irgendwie vorhat, weil der ist fast ein bisschen zu groß für Impact. Also ich finde den super und ich glaube, das wäre auch eine tolle Bereicherung für AEW gewesen.
Ja, aber der wird das neue Aushängeschild für Impact sein und ich hoffe auch, dass man von ihm, auch hier, wir nehmen den Podcast ein bisschen früher auf, dass man ihn auch in die entsprechenden Geschichten reinbuckt irgendwie, dass er da wirklich auch die Persönlichkeit wieder mit reinbringen kann, die er vorher ja schon an den Tag gelegt hat und das gezeigt hat. Die Entschlossenheit, die ist auf jeden Fall da. Und das ist ein Grund für mich auch jetzt derzeit wieder, ähnlich wie du es schon erzählt hast. Also ich habe gestern erstmal Impact Plus mal wieder eingeloggt und da kann man sich ja, wenn man nur einen Account hat, kann man da ja quasi einfach sich die Shows anschauen. Und warum nicht? Also das ist für mich ein Grund zu sehen, was da passiert. Und das ist auch so der Grundtenor, den ich mitbekommen habe. Also immer wieder haben wir uns da Mails erreicht mit den Worten, ja, interessiert euch das? Weil jetzt ist ja plötzlich wieder was passiert. Und ähnlich wie das bei New Japan gewesen ist, mit diesem Knall durch den Titelwechsel, diese vielen Neuankömmlinge haben schon dafür gesorgt, dass Impact wieder so ein bisschen stärker ja bei vielen auf dem Radar ist, so würde ich es einfach mal sagen. Wie es sich dann weiterentwickelt, muss man dann eben sehen, ob man da ja quasi dann auch wirklich viele Leute mitnimmt und abholt. Das wird die Zukunft zeigen, aber ich glaube, Slammiversary, auch wenn es keine perfekte Show war, das muss man auch mal ganz klar sagen, da war auch einiges dabei, was eher so war, aber insgesamt war das schon eine gute Hausnummer, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit kreiert hat, so würde ich es einfach mal sagen.
Ja, ganz genau. Und wir lieben ja das Wrestling. Und wenn im Wrestling was passiert, dann ist man dann natürlich auch wieder dran und freut sich, das zu schauen. Und mit New Japan und Impact hat man ja auch wirklich jetzt interessantes Wochenende oder Wochenenden gehabt, die das Wrestling wieder ein bisschen bereichert haben. Und man sucht sich ja aktuell auch, weil das WWE-Produkt ja nun wirklich schwer zu ertragen ist, zumindest meine persönliche Meinung, auch Alternativen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Also ich könnte mir vorstellen, das jetzt ein bisschen zu verfolgen in nächster Zeit.
Genau, also das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten, die man jetzt aktuell hat, AEW, Impact, New Japan. Es gibt natürlich noch mehr, da werden wir auch gleich in der Schnellfeuerrunde drüber sprechen. Aber an der Stelle ist dann erstmal der Kollege Alex Flöter wieder dran und darf hier über das Wrestling in Deutschland sprechen oder was ihm auch sonst in den Kopf kommt. In dem Sinne, feuerfrei für Alex.
Hola, liebe Wrestling-Freunde, es ist wieder Zeit für ein bisschen Wrestling in Deutschland. Mein Name ist Alexander Flöter und ich bin der Betreiber von Wrestling Plus und gleichzeitig Veranstalter von Pro Wrestling Deutschland. Und heute sprechen wir über die aktuellen Bedingungen und Möglichkeiten, wie Wrestling in Deutschland wieder stattfinden könnte und wann das denn soweit ist. Und dafür habe ich unter anderem exklusive News über eine Veranstaltung in Dresden, da kommen wir gleich drauf. Und davor möchten wir auf die anderen Ligen schauen. WXW plant eine neue Staffel WXW Shotgun 2020 und, das ist das Schöne daran, eine zusätzliche Veranstaltung, nämlich Shotgun to the Top, was ja im Endeffekt ein Marquee-Event ist, natürlich ohne Zuschauern. Auch hier läuft es ähnlich wie bei Staffel 1 von Shotgun 2020 eine Finanzierungsrunde über Geistertickets soll das Ganze zum Leben bringen und die finanziellen Aufwendungen etwas abmildern. Das Schöne daran ist, wenn das Ganze stattfindet, und da sieht es gerade aus, denn 40% der Finanzierung sind bereits erreicht, werden wieder Wrestler aus dem nahen Ausland gegebenenfalls zum Einsatz kommen können. Und das war ja bei der Staffel 1 ein Knackpunkt. Schauen wir kurz nach Berlin. Die German Wrestling Federation hat ja bekannt gegeben, dass bis Ende Juli keine Events stattfinden werden. So ist es auch gekommen. Der Termin für den 8. August ist aktuell nach wie vor angekündigt. Ob dieser haltbar sein wird, wird die Zeit zeigen müssen. Aktuell ist er jedenfalls bestätigt. Auch die neue Promotion rund um YouTuber und Twitch-Streamer Martin Guerrero, nämlich Unlimited Wrestling, plant aktuell natürlich auch die nächsten Veranstaltungen im Rahmen der Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten im Land Sachsen-Anhalt sehen aktuell sehr gut aus, denn es gab grünes Licht von den Behörden. Am 26. September soll Thunderstorm stattfinden können, ohne jegliche Auflagen. Wenn es denn keine zweite Welle gibt, das muss man immer als Einschränkung sagen. Aber der aktuelle Stand ist, Thunderstorm wird ganz normal wie vorher gewohnt stattfinden können. Warum betone ich das an dieser Stelle so? Das ist ganz einfach. Denn was hier klar wird, ist, jedes Bundesland und sogar jede Stadt hat eigene Auflagen und eigene behördliche Bedingungen, was Hygienekonzepte angeht, was generell den Einlass von Fans angeht und natürlich überhaupt die Möglichkeit, Zuschauer reinzulassen bei einer Veranstaltung. Und die unterscheiden sich sehr stark. Ich habe es eingangs bereits angesprochen. Ich habe heute exklusive News hier für Headlock, das Magazin, über ein Open Air, welches in Dresden stattfinden soll und das ziemlich zeitnah. Und bevor ich das mache, möchte ich ein bisschen auf die ganzen Hygienebedingungen eingehen, die in den verschiedenen Bundesländern eben herrschen. Am Beispiel Sachsen. Und hier nehmen wir uns das Hygienekonzept bzw. Allgemeinverfügung der Hygieneauflagen vom 14. Juli zur Brust und ich möchte euch daran erklären, wie das Ganze denn aktuell aussieht für Wrestling-Veranstalter. Zunächst mal die Key Facts. Wrestling Bier und Fritten, die Community für Wrestling in Dresden, veranstaltet am 15. August mit dem Partner Curry & Co. das Restart Open Air. Warum Open Air? Es ist die einzige Möglichkeit. Denn bis Ende August ist es so, dass Veranstaltungen in geschlossenen Räumen über ein Lüftungskonzept verfügen müssen, welches die gesteigerte Frischluftzufuhr gewährleisten soll. Und das ist natürlich in den meisten Fällen einfach nicht möglich. Außerdem fehlt hier natürlich der Platz, um Mindestabstände einzuhalten. Das ist beim Open Air ein bisschen leichter. Was heißt das jetzt? Der Abstand von 1,50 Meter wird durch Markierung eingehalten werden. Und überall da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel am Einlass, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und der wird auch generell empfohlen, das ist auch sinnvoll. Darüber hinaus ist es notwendig, sämtliche Namen und Anschriften aller anwesenden Personen zu erfassen. Das heißt, wenn du 5 Tickets kaufst, musst du 5 Namen und 5 Anschriften der Teilnehmer hinterlegen, damit die Veranstalter diese Veranstaltung durchführen können. Selbstredend ist jeglichen Personen, die unter Covid-19-Verdacht stehen oder einen positiven Coronavirus-Nachweis haben, der Aufenthalt und die Teilnahme natürlich untersagt aus Sicherheitsmaßnahmen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, aber das sind nur wenige Punkte, die ich hier nenne, die in diesen Konzepten drinstehen müssen. Und dieses Konzept wurde oder wird aktuell erarbeitet von den Veranstaltern mit den Partner Curry & Co., das habe ich bereits erwähnt, und es wird auf dem Gelände vom Curry & Co. stattfinden. Normalerweise passen da 2.000, 3.000 Leute hin, so war es in der Vergangenheit. Für diese Veranstaltung sind jetzt 390 Plätze, etwa zur Hälfte Sitz- und Stehplätze, geplant und es ist so, dass maximal Gruppen von 10 Personen, die zusammenkommen, zusammen stehen oder sitzen dürfen. Ansonsten muss natürlich wieder der Abstand eingehalten werden. Selbstverständlich gibt es auch Änderungen bei dem Verkauf und Verzehr von Nahrungsmitteln und Getränken. Das sind alle Sachen, die werden euch die Veranstalter natürlich entsprechend als Information an die Hand geben. Da verweise ich auf die offizielle Ankündigung, denn diese News von dem Open Air ist noch gar nicht raus. Sie erscheint am Donnerstag auf dem Kanal von Wrestling Bier und Fritten. Und warum erkläre ich das so? Weil ich natürlich mit Pro Wrestling Deutschland auch in Dresden normalerweise Wrestling veranstalte mit meinem Partner Raik Listemann zusammen. In diesem Fall ist es keine Pro Wrestling Deutschland Veranstaltung. Das sind Jungs, mit denen wir natürlich verbandelt sind. Aber es ist keine Veranstaltung von uns. Warum erwähne ich das so? Ganz einfach, Pro Wrestling Deutschland muss weiterhin pausieren, solange wir eben nicht in Hallen veranstalten können. Aber Wrestling in Dresden und damit auch in Deutschland könnte damit am 15. August endlich weitergehen. Und das ist die gute Nachricht, die wir hier raushauen möchten an dieser Stelle. Ganz exklusiv bei Headlock, das Magazin. Da freue ich mich drüber. Und ich denke, ihr auch. Hoffen wir, dass keine zweite Welle kommt. Das würde natürlich das ganze Geschehen wieder umwerfen. Allerdings, bisher sind die Zahlen in Sachsen sehr, sehr moderat und dementsprechend ist da wieder mehr möglich als in anderen Bundesländern. Das ist ein bisschen unfair, aber man kann es leider nicht ändern. Damit bin ich raus für diese Woche. Mein Name ist Alexander Flöter und ich komme aus Wrestling Deutschland.
Mich wundert übrigens, dass ich noch nie einen blöden Witz über hier kommt Alex gemacht habe, aber egal. Shaggy, Schnellfeuerrunde, Bock?
Ja, auf jeden Fall Bock. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich den Alexander Flöter mal wieder hören durfte. Und ich sage heute nichts Negatives über ihn.
Das ist sehr
löblich. Denn alte Menschen sind nachtragend.
Das ist sehr löblich, Shaggy. Dann fangen wir doch hier gleich mal an mit der Schnellfeuerrunde, weil so ein paar kleine Personalien haben wir ja hier noch. In den vergangenen Wochen hat sich ein Raven zu Wort gemeldet und hat ein paar Kommentare über NWA vom Stapel gelassen und hat gemeint, ja, wahrscheinlich wird Billy Corgan den Laden schließen, weil momentan kein TV-Deal vorhanden ist, weil es Abgänge gegeben hat. Und Billy Corgan hat sich dann aber selber zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, hör mal, das stimmt gar nicht. Ich habe hier noch einiges mit NWA vor. Auch da wieder, wir haben gerade schon über Conan und Disco geredet. Manchmal sind so Podcasts auch recht schwierig, gerade wenn man ein Wrestler ist, oder?
Ja, ganz genau. Und müssen wir eigentlich nicht weiter drüber reden. Also Corgan hat es ja schon mittlerweile dementiert. Warten wir ab, bis das wieder in den Schlagzeilen ist. Spätestens wenn Conan wahrscheinlich was behauptet.
Mal gucken, ja. Aber hier in Deutschland sieht es ja derzeit noch immer etwas düster aus, was Live-Wrestling angeht. Und deswegen hat jetzt die WXW auch wieder ja zum Crowdfunding aufgerufen. WXW Shortcut to the Top kann da gefundet werden und auch die zweite Staffel von WXW Shotgun. Shortcut ist, glaube ich, aktuell bei knapp 40%, wurde jetzt vor einigen Tagen gepostet und zu Shotgun habe ich keine aktuellen Zahlen. Shaggy, ist das die einzige Möglichkeit momentan? Weil das sieht ja recht, nicht düster aus, aber man weiß einfach nicht genau, wann es weitergehen kann.
Im Moment ist es tatsächlich die einzige Möglichkeit, weil es kann auch noch nicht weitergehen. Und ich sehe auch noch schwarz, zumindest für normale Veranstaltungen für das gesamte Jahr. Und wer weiß, wie es Anfang nächsten Jahres weitergehen wird. Also wird schwierig und da geht die WXW auf jeden Fall einen guten Weg und plant ja auch einiges Überraschendes. Und das werden wir sehen und da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, also ich glaube auch, dass das momentan die logische Entwicklung ist, dass man hier dann auch wirklich sein Produkt am Leben erhält. Das ist ja auch was Wichtiges. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wir machen einfach nichts. Das hilft den Wrestlern nicht, das hilft der Promotion nicht. Das wird nämlich auch langfristig natürlich dafür sorgen, dass die Vimeo und WXW Now Verkäufe runtergehen. Entsprechend muss man diesen Weg gehen und ich finde das eigentlich auch eine interessante Weiterentwicklung. Und Shotgun, auch wenn das natürlich jetzt auch unter Speaking Out gelitten hat, weil da ja einiges rausgeschnitten werden muss, da hat man trotzdem vieles richtig gemacht und zweite Staffel bin ich auf jeden Fall dafür. Und dann eben auch wirklich mit durchgehenden Storylines, die nicht irgendwie weggecuttet werden müssen, weil das ist natürlich dann schon ein bisschen kompliziert. Sagen wir es einfach mal ganz vorsichtig. Wenn wir schon beim Thema Corona sind, Lance Storm hat angekündigt, dass er jetzt offiziell arbeitslos ist. Es hieß ja zuerst, er ist nun beurlaubt worden, aber jetzt ist er dann tatsächlich wohl entlassen worden von WWE. Er hat das auch mit dem Hashtag Future Endeavor irgendwie proklamiert und festgelegt. Ist schon eine bittere Geschichte, gerade wenn man sich anschaut, dass er ja auch seine Trainingsschule geschlossen hat. Er will die auch nicht wieder eröffnen. Das ist schon traurig. Er sagt hier, erst einmal arbeitslos seit quasi weit über 20 Jahren, Shaggy.
Ja, leider ist es so und klar, blöd für ihn. Er war, als er beurlaubt war, war ja quasi ja noch in Anführungsstrichen unter WWE-Vertrag. Zumindest hat man auch Versicherungen und sowas weitergezahlt bei den Leuten, die jetzt nur beurlaubt waren. Jetzt ist er gefeuert und das erste Mal seit über 25 Jahren arbeitslos. Ich weiß jetzt nicht, klar, man kann kritisieren, er hat extra seine Trainingsschule geschlossen für seinen Job bei der WWE, aber ich weiß auch nicht, ob die Trainingsschule jetzt auch Corona sonst überlebt hätte. Also blöde Situation für ihn. Lance Storm ist ein Wrestler mit enormem Fachwissen und klar wäre das auch jemanden, der Backstage auch bei AEW überzeugen könnte, aber braucht man so viele Producers im Moment? WWE braucht sie nicht, weil sie auch aktuell ja nicht touren und sondern wirklich nur ihre Shows da im Performance Center haben. Also man braucht halt einfach auch so viele Leute im Moment nicht. Man könnte sie weiterhin bezahlen, weil man das Geld hat da, aber macht das halt nicht.
Ja, so ist es. Wo wir nochmal hier bei Corona sind, Rusev hat jetzt auch bestätigt, dass er Covid-19 positiv ist, genauso wie ja auch die Mutter von Lana, der ist anscheinend ja auch auf dem Wege der Besserung geht, mal so auszudrücken. Aber da merkt man eben auch schon, dass hier die Einschläge immer näher kommen. Und bei WWE ist man da ja auch angekommen. Schwierige Zeit generell fürs Wrestling. Und man kann da allen Betroffenen einfach nur gute Besserung wünschen. Und kommen wir jetzt noch zu so ein paar anderen Entwicklungen, die wir hier eben noch nicht berücksichtigt haben, Shaggy. Wir haben eine Vicky Guerrero zurück bei AEW. Was ist denn da los?
Nyla Rose hatte ja angekündigt, dass sie einen Manager oder eine Managerin verpflichtet hat, die sich ein bisschen um ihre Belange kümmern soll. Und dann, dass es dann tatsächlich Vicky Guerrero letzten Endes wurde, ist schon eine kleine Überraschung, weil ich weiß nicht, ob sie eine Vicky Guerrero als Managerin braucht. Sie hat sie jetzt okay, kann man so machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die richtige Wahl ist. Excuse me, liebe Vicky, aber warten wir es ab. Vielleicht ist es ja auch ganz unterhaltsam mit den beiden. Aber im Moment wirkt das eher wie so ein Odd Couple.
Ich finde es total furchtbar, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde total schlimm. Und ich habe dafür gedacht, so, warum denn Vicky Guerrero? Warum, warum, warum? Ich verstehe es nicht. Naja, ich finde Vicky Guerrero halt eben auch nicht unterhaltsam, sondern ich finde sie eigentlich in erster Linie anstrengend. Und ich habe nie genau verstanden, wo der Appeal von ihr gewesen ist. Weil ich habe das nie so richtig als Heel-Heat verstanden, was sie gezogen hat, sondern ich fand das eher etwas komplizierter. Naja, wo wir gerade beim Thema hier Neuerungen sind. Wir haben auch ein neues Stable, jetzt oft ganz offiziell um MVP, das Hurt Business. Unter anderem ist da gleich ein Shelton Benjamin dabei, 24/7 Champion jetzt ganz frisch. Aber zugleich hat das Stable dann auch sofort gegen ein Trio mit dem rückkehrenden Ali, Cedric Alexander und Ricochet verloren. Also MVP und Bobby Lashley und Shelton Benjamin. Warum lässt man hier gleich ein neues Stable wieder verlieren, was sich Hurt Business nennt und dann gleich wieder einen draufkriegt?
Ja, aber man hat ja auch eine große Rückkehr mit Ali gefeiert, mit dem man vielleicht auch noch eine Geschichte vorhat. Und ich finde es jetzt nicht tragisch, dass das sie jetzt irgendwie verloren haben letzten Endes. Ich finde, das war auch ein schönes Match, das hat total Spaß gemacht. Und ich habe mich irgendwie gefreut, als Ali dann den siegreichen Pin eingeholt hat. Also kann man so machen, finde ich jetzt, schadet jetzt dem neuen Stable jetzt nicht, weil das hat jetzt nicht das Riesen-Standing. Ursprünglich war ja Gerüchte, dass man ein Stable um Apollo Crews irgendwie bildet. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch irgendwie hinzukommt nach seiner Erkrankung. Warten wir ab, wie es da weitergeht. Also reißt mich jetzt nicht vom Hocker, aber finde ich okay, cool auch, dass es so irgendwie so Namen jetzt irgendwie hat. Und MVP ist auch niemand, den ich jetzt in 2020 brauche. Aber er ist halt nun mal da und er macht das, was er kann. Am Mike ist er ganz cool und Shelton Benjamin ist jetzt wieder ein bisschen im Rampenlicht und Lashley, der sieht eh cool aus, er hat einen coolen Look, also finde, kann man machen, aber jetzt macht's auch, das habe ich heute schon oft gesagt, nicht den Unterschied.
Bei Lashley fehlt aber das Stirnband, oder?
Nee, das ist schon ganz cool, der neue Look mit der langen Hose, der gefällt.
Gut. Machen wir noch einen kleinen Sprung hier rüber zu AEW. Da haben wir Evil-Liz zurück und Tino Sabatelli, ehemals bei NXT natürlich. Also wer Breaking Ground gesehen hat, da ist der auch sehr, sehr prominent gefeatured worden, ehemaliger Footballer. Der ist jetzt auch bei AEW. Mal so ganz blöd gefragt, wie viele Leute braucht denn AEW eigentlich noch?
Naja, der hat jetzt noch keinen, offiziell hat er noch keinen Vertrag unterschrieben und wird jetzt erstmal diese Woche als auch heute, wenn wir aufnehmen, bei Dark eingesetzt und als Sabby übrigens, dem Namen tritt er jetzt erstmal irgendwie an. Das ist schon auch ein Wrestler, der auffällt, weil der auch ja wirklich einen krassen Körperbau hat. Der hat einen Look, der hatte ja mal eine Geschichte mit Riddick Moss ans Team und dann auch mal so gegeneinander, aber so letzten Endes konnte der noch nie wirklich zeigen, ob er jetzt wirklich was drauf hat am Mike, sowohl auch im Ring. Der sieht cool aus und ist, glaube ich, jemand, den man im Ring gerne ist, möglicherweise sieht, wenn er es im Ring kann. Also ich bin gespannt, der ist noch jemand, der eine gute Vergangenheit hat und schauen wir mal, ob er überhaupt jetzt bei AEW im Main Roster sich durchsetzt oder eingesetzt wird letzten Endes. Hat jetzt erstmal einen Dark-Auftritt und kann aber, wenn man ihn vielleicht auch gut einsetzt, wirklich auch ein guter Mid- oder Undercarder sein. Aber mehr ist der, glaube ich, auch nicht. Und Evil-Liz, wir haben es ja schon gesagt, AEW braucht die Damen und Evil-Liz ist natürlich einer der bekanntesten und heißesten Free Agents, wenn man so will, noch im Damen-Wrestling. Also die ist auf jeden Fall eine Bereicherung für AEW.
Genau, Diamante hat man beispielsweise auch im Publikum zuletzt gesehen und natürlich Tessa Blanchard geistert ja noch immer so ein bisschen durch die Gerüchteküche, wo die jetzt als nächstes aufschlagen würde. Also da sind noch einige Damen dabei, die man hier auch bei AEW verpflichten könnte. Tino Sabatelli, muss ich sagen, brauche ich jetzt persönlich nicht. Also das, was ich von ihm bei NXT gesehen habe und so, ja, durchaus jemand, der körperlich auffällt, aber wrestlerisch war das alles nur guter Durchschnitt. Da gibt's bei AEW genug andere, die vielleicht auch da ein bisschen besser sind, um es mal so auszudrücken. Jemand anders, der sich aktuell sehr, sehr gut in Form bringt, ist ein Roman Reigns, Shaggy. Also da haben wir Fotos von dem gesehen. Boy, oh boy, der hat auf jeden Fall die Corona-Krise zum Pumpen benutzt, oder?
Ja, der nutzt die Zeit auf jeden Fall. Der nutzt die Zeit gut. Und schauen wir mal, wie man ihn, wenn man ihn dann zurückbringt. Ich glaube, Kai war es, der in unserer WhatsApp-Gruppe ja gesagt hat, hoffentlich ohne seine Weste. Aber die macht ja auch nochmal irgendwie einen besonderen Look aus ihm. Und ich finde cool, wie die Fotos, die man gesehen hat. Also da hat er wirklich hart an sich gearbeitet. Die Samoaner haben es nicht immer einfach. Also genetisch bedingt. Und der sieht echt cool aus, hat einen geilen Look, gefällt. Und ich hoffe, wir werden ihn irgendwann, wenn Corona vorbei ist, wahrscheinlich erst dann wiedersehen.
Genau, Roman Reigns, der muss die Weste nicht enger schnallen, der muss die Weste dann eher wahrscheinlich ein bisschen weiter schnallen, damit er da noch reinkommt. Schauen wir mal, also ich bin auch gespannt, es gibt ja keinerlei Informationen darüber, wann er wieder zurückkommen würde. Andere Frage jetzt übrigens als letzte Frage, die wir hier haben. Glaubst du, Roman Reigns würde einen sichtbaren Ratings-Boost bringen, wenn der jetzt wieder auftreten würde?
Ist eine gute Frage, ob man bis dahin nicht die WWE schon so weit heruntergewirtschaftet hat, dass es dann auch eher irgendwie den Rating-Boost nicht hervorrufen kann. Auf jetzigen Stand würde ich sagen, Roman Reigns ist ein Star, der einzige Star, den man aufgebaut hat im letzten, ich weiß jetzt, Jahrzehnt vielleicht, nein, nicht wahrscheinlich nicht so weit, aber schon in den letzten Jahren. Und na klar, und damit schließe ich glaube ich, das letzte Mal, das macht der Roman Reigns den klaren Unterschied, das ist wirklich ein Star.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man das zumindest sieht, sagen wir es mal so. Also der ist ja schon jemand, den man entsprechend positioniert hat. WrestleMania, Main Events, Matches gegen Undertaker und so weiter und so fort. Ich denke schon, dass man das auch sehen würde. Aber auch hier, es muss da auch eine Charakterentwicklung her. Und mit dem entsprechenden Körperbau, wer weiß, was man da mit ihm vorhat jetzt. Wenn er dann mal wieder zurückkommt, auch das steht ja noch in Sternen, wann er dann tatsächlich wieder da ist. Aber ich würde sagen, Shaggy, damit sind wir durch. Es sei denn, wie immer, du möchtest noch was sagen.
Nö, ich finde, ich habe es heute mal eher so fachmännisch gesehen und habe versucht, weniger den Humor einzubringen, weil du mir auch nicht sehr viel Angriffsfläche geliefert hast dafür. Also fand ich irgendwie ganz spannendes Magazin heute, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem lieben Olaf nach meinem Kurzurlaub an der Zugspitze mal wieder zu sprechen.
Auf der Zugspitze. Das nächste Mal podcasten wir auf der Zugspitze, Shaggy.
Können wir machen. Also es ist überhaupt gar nicht schwer, da hochzukommen, tatsächlich. Ich habe mir das auch viel schwieriger vorgestellt.
Sessel?
Aber mit... Ja, Sessel mit der Seilbahn, das ist ganz einfach.
Jetzt wäre dann auch Headlock der Deutschlands höchster Pro-Wrestling-Podcast.
Das stimmt.
Ja, wunderbar. Dann sind wir hier durch mit dem Magazin und wir hören uns dann ja auch schon am Ende der Woche jetzt wieder. Da gibt's dann die Helden aus der zweiten Reihe über Sid. Und Shaggy, das ist ja was ganz Besonderes für dich.
I'm the master and the ruler of the world. So redet er zwar nicht, aber das ist das, was er immer gesagt hat.
Ja, so oder I'm so ähnlich. I have the
brain than you. Ja,
das passt dann viel besser zu dieser schlechten Imitation, die wir vielleicht gleich dem David's Hulk Hogan Imitation packen. Und in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.